Danke, Vater im Himmel, dass du einfach ein Gott bist, der sichtbar ist, der einfach unüberschaubar ist und der Weg ist und der die Wahrheit ist. Und danke, dass du Liebe bist. Und Vater, ich bitte dich darum, dass Eugen von dir und deiner Liebe erzählen kann. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir uns einfach einlassen können auf dich, auf das Abenteuer mit dir.
Diejenigen, die vielleicht heute seit längerer Zeit wieder mal da sind oder vielleicht auch zum ersten Mal da sind, wir sind gerade in einer Predigtserie, die heißt Glauben und Denken. Also ihr müsst euer Denken ein bisschen anstrengen, aufmerksam sein. Und irgendwann kommt das erste Bild, das heißt, so sieht es aus, Glauben und Denken. Und wir haben in der letzten Predigt, die ich gehalten habe, da liegen zwischendrin ein paar andere, zumindest eine, in meiner letzten Predigt ging es ja um Schöpfung. Und wie wir den Schöpfungsbericht zu sehen haben, ob es nur ein Bild ist oder ob es wirklich ein Bericht ist von dem, was am Anfang, am Ursprung passiert ist. Wir haben gesehen, dass in den meisten Religionen die Schöpfung eine Rolle spielt und bei der Schöpfung entweder einer oder mehrere Götter eine Rolle spielen. Heute geht es bei dem Thema Glauben Christen, Juden, Moslems an denselben Gott, letztlich um die Frage nach dem einen Gott. Vielleicht müssen wir das mal anmachen, das Ding ins Start. Genau. So. Nach dem einen Gott. Nach allgemeiner Meinung ist es ja so, in den entsprechenden wissenschaftlichen Disziplinen, da hat die Religion sich entwickelt, entsprechend der Evolutionslehre. Ja? Und die Evolutionslehre geht ja so, vom einfachen, primitiven zum komplizierten, hochgeistigen. Dementsprechend stellt man sich das eben auch bei der Religion vor. Und zwar, als sich der Mensch so langsam zu entwickeln begann, hat er sich überlegt oder hat er halt Dinge erlebt, wie zum Beispiel Blitze, Sturm, Regen, Sonne. All diese Dinge hat er letztendlich nicht verstanden. Er ist ja aus dem Tier hervorgewachsen. Ja? Und deshalb, weil er diese Dinge nicht beherrschen konnte, hat er sich gedacht, die müssen irgendwie ein Eigenleben haben. Und weil sie ein Eigenleben haben und er sie irgendwie doch in den Griff kriegen wollte, hat er dann angefangen, sie anzubeten oder sie versucht zu manipulieren durch Opfer und sonstige Gaben. Das ist so der erste Schritt der Entwicklung. Für ihn schien es, dass allem irgendwelche Geister innewohnten. Alles war irgendwie beseelt. Also schrieb er ihnen eine gewisse Personenhaftigkeit zu. Ja, dass es diese irgendwie wie Personen waren, die man adressieren konnte. Und der nächste Schritt war, dass die Götter immer menschlichere Züge bekamen. Wie man hier sehen kann. Das griechische Pantheon, also die Götterwelt, die umfasste sage und schreibe 58 Götter. Wovon die Demeter, der Zeus, der Poseidon und der Apollon nur eben 4 Repräsentanten sind. So, und wie es halt so ist in der Gesellschaft, irgendwo gibt es immer einen Boss. Dementsprechend wurde dann Zeus zum größten Gott. Nun, die weitere Entwicklung stellt man sich dann so vor, dass im Prinzip alle Eigenschaften dieser Götter, die da noch so in der Vielzahl dann waren, dass die sich schlussendlich auf den einen Gott vereint haben. Also der Monotheismus aus einem sogenannten Polytheismus, Vielgötterei, entstanden ist. Man ist sich in der Wissenschaft nicht ganz im Klaren oder auch nicht ganz einig, ob das wirklich so war. Das ist einfach nur eine Theorie. Manche Wissenschaftler sagen auch, nee, also da gab es auch einen sogenannten Urmonotheismus. Und da hat sich dann neben den, über den überlagernd dieser Polytheismus, dieser Animismus und was auch immer entwickelt. Man meint nun, dieses Prinzip nicht nur auf die Heidengötter übertragen zu können, sondern eben auch auf den, ich habe ihn jetzt einfach mal so gelassen, diesen einen Gott, auf den Gott Israels. Ja, ihr werdet feststellen, dass wenn ihr ein bisschen mehr mit Religion und mit Theologie euch befasst, dann gibt es da für das Alte Testament, da gibt es die sogenannten Quellenscheidungen, die unterschiedlichen Quellen, aus denen das Alte Testament eigentlich zusammengefügt worden sein soll in der babylonischen Gefangenschaft. Da soll es den Jahwisten gegeben haben und den Elohisten und vielleicht gab es noch den Ascheristen und was auch immer, weil es wird gesagt, dass die Israeliten den Jahwe angebetet haben, den El angebetet haben, vielleicht auch den Bel oder den Baal angebetet haben, die Aschera oder die Astarte. Von der Aschera und vom Baal lesen wir beim Gideon zum Beispiel, dass der da ein Altar und ein Standbild niedergerissen hat. Und so wird gesagt, die Israeliten haben im Prinzip nicht einen Gott angebetet, sondern viele. Haben sie auch, aber es war ein Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Aber nun denn, so ist die gängige Meinung der liberalen Theologen und Religionswissenschaftler. Das ist nicht meine Meinung, aber so ist es nun mal. Gehen wir weiter. Dieser eine Gott hier, dieser eine Gott, der wurde dann eben in Babylon auch dem Abraham zugeschrieben, dass Abraham diesen einen Gott da angebetet hat. Und nun kommen wir zu dem Punkt, wo es eben dann zu den sogenannten abrahamitischen Religionen kommt. Ja, da hat man Mose ist schon mal gut. Es gibt eine Stelle, die ganz deutlich sagt, was Gott über sich selber sagt, wer er ist und wie er genannt werden will. Das ist in 2. Mose im Kapitel 3. Was ist dann Kapitel 3? Da ist die Geschichte vom brennenden Dornbusch, wo Mose in der Wüste Midian diesem Phänomen begegnet und dann da irgendwie denkt, ich muss doch mal nachgucken, was das ist. Und eine Stimme spricht zu ihm. Und dann fragt er, wie soll ich dich denn nennen? Und in Vers 14 und 15 heißt es, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist nicht ein Name. Ja? Der Gott Jakobs ist kein Name. Es ist eine Zuordnung. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Jahwe, das ist die Benennung. Das ist die einzige Benennung, die Gott haben will. Wie wissen wir das? Weil er es wiederholt zu einem Zeitpunkt, wo das Volk Israel es zu vergessen haben schien. Jesaja 42, 8. Ich, der Herr, Jahwe, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Warum ich da das Jahwe hingemacht habe, werde ich nachher noch erklären. 199 Mal kommt dieses Ich bin Jahwe oder Ich Jahwe im Alten Testament vor. 199 Mal. Also Gott wollte ganz offensichtlich, dass er so genannt wird. Er sprach von sich mit diesem Namen, damit wir es auch alle wissen. Aber, um das dritte Gebot nicht zu verletzen, welches heißt, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du sollst den Namen Jahwes nicht missbrauchen. Deshalb haben dann die Juden, sind hingegangen, haben gesagt, okay, die Gefahr, dass man irgendwie missbrauchen, ist immer gegeben. Also, wir nennen ihn gar nicht so. Und wann immer im Alten Testament Jahwe stand, haben sie dann Adonai gelesen. Heute sagen sie nicht Adonai, sondern Hashem. Hashem ist der Name. Also, da lesen sie dann, Gott Hashem sagt das und das. Gott der Name. Was ist das für eine Anrede? Aber so machen sie es. Und das Interessante ist, Adonai heißt Herr. Da kam dann bei uns, eben in unserer Bibel heißt dann manchmal Herr, Herr. Adonai, Yahweh, und dann sagen sie Herr, Herr. Um irgendwie deswegen zu unterscheiden, steht dann bei unseren Bibeln ein groß geschriebenes Herr. Das ist das, weshalb es da eigentlich so steht. Das Interessante ist, und das ist eigentlich das Betrübliche, dass über diese Gesetzlichkeit eine Entfremdung zu diesem Gott entstand. Ja, wenn ich dich nur noch, hey Name, nenne. Hey du, wenn ich meine Frau nicht mehr Andrea nenne, sondern nur noch hey Name, was ist das für eine Beziehung? Keine. Und deshalb haben wir, die meisten, die eigentlich die Bibel lesen, keine wirkliche Beziehung zu diesem Jahwe. Weil er den Namen verloren hat, seines Namens beraubt worden ist. Was bedeutet es nun, dieses, wenn Gott sagt, ich bin? Ich bin Jahwe. Das ist mein Name in Ewigkeit. Er sagt damit, dass er immer ist. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das überhaupt irgendwie ausdrücken kann. Weil es lässt sich fast nicht in Worte kleiden. Gott ist. Jahwe ist. Er ist in sich. Er braucht und hat keinen Grund für seine Existenz, weil er ist. Wir alle anderen, wir haben einen Grund für unsere Existenz, nämlich dafür, nämlich den, dass irgendjemand, nämlich Gott, gesagt hat, ich will dich haben. Jahwe ist. Er ist das einzig beständige Wesen, die einzig und letzte Wirklichkeit diesseits und jenseits des oder der Universen. Jahwe ist das, was man eigentlich fast nicht denken kann, weil wir im Prinzip immer nur innerhalb des Geschaffenen denken können. Und das Ungeschaffene, was von Ewigkeit zu Ewigkeit da ist, fast nicht in Worte zu kleiden ist. Aber dieses Ich Bin, oder wie er auch sagt, ich werde sein, manche übersetzen es auch so, ich werde sein, der ich sein werde, weil im Hebräischen ist es so, dass eigentlich der Gedanke, die abstrakten Gedanken eher gepackt sind in Action. Ja, ich werde sein. Ich werde immer dasselbe sein. Ich werde mich nie ändern. Lesen wir im Jakobusbrief, dass er unveränderlich ist. Ich werde in der Zukunft dasselbe sein, der ich jetzt bin. Ich werde für dich immer dasselbe sein. All das steckt in diesem Wort drin. Wie ist es nun mit dem Islam? Islam, die sprechen ihrem Gott von Allah. Und man ist sich nicht ganz im Klaren, woher das eigentlich kommt. Kommt es von Al-Ilah oder kommt es vom aramäischen Allaha oder Elaha? Das sieht dann so aus. Hier, so wäre es im Aramäischen geschrieben und bedeutet der Gott. Wobei das hier, das ist der Artikel und das ist das Substantiv. Wir haben hier Yahweh und hier haben wir Elohim. Völlig unterschiedlich. Aber wir haben im Hebräischen, sehen wir gleich, eine ähnliche Wurzel. Im Hebräischen heißt Gott oder der Gott Ha'el. Und das ist die Wurzel aller semitischen Sprachen. Dieses, was ihr da seht. Wird im Arabischen anders geschrieben, aber im Prinzip haben die dieselbe Wurzel. Weil Hebräisch, Aramäisch, Arabisch sind alles semitische Sprachen. Die haben im Prinzip keinen wirklichen Namen für Gott. Sie sagen zwar, Gott hat 99 Namen, aber diese 99 Namen sind eigentlich keine Namen, sondern sind ähnlich dem, was wir im Alten Testament über Gott haben. Der Herr oder Jahwe, dein Arzt oder der dich Heilende, heißt es eigentlich dort. Oder Jahwe, der sieht, der Sehende. Es ist im Prinzip eine Beschreibung dessen, was Gott tut, wie Gott handelt, aber es beschreibt nichts von seinem Wesen. Das Wesen wird beschrieben durch dieses Yahweh. Also die Moslems haben für Gott eigentlich keinen spezifischen Namen. Dieses Allah, Gott, das wurde schon gebraucht, bevor Mohammed auf die Szenerie trat. Das wurde gebraucht für den Gott in Mekka, den dortigen Hauptgott, den Mondgott, genauso wie für andere Götter. Und deshalb gehen manche davon aus, dass Mohammed den dortigen Mondgott, analog zu dem, was wir vorhin gesehen haben, zum Hauptgott gemacht hat, unter Ausschluss aller anderen Götter. Und dass die Moslems eigentlich nicht letztendlich den Gott Abrahams anbeten, sondern eigentlich diesen dortigen Mondgott. Ein Hinweis auf diese Tatsache könnte durchaus das sein, dass Mohammed hingegangen ist und den schon sehr lange gebräuchlichen Sonnenkalender ersetzt hat durch einen alten Mondkalender. Ja, der ganze Islam richtet sich nach dem Mondkalender. Deshalb wandert auch der Fastenmonat Ramadan immer entsprechend dem Mondkalender immer zurück, weil das Mondjahr kürzer ist als das Sonnenjahr. Und die haben keine Ausgleichsrechnung, deshalb wandert es im Prinzip einmal durchs Jahr. Jetzt werden manche denken, ja, und die Moslems, die haben ja auch diese Mondsichel in ihren Flaggen. Das ist allerdings, würden wir ein bisschen schwach argumentieren. Die Mondsichel im Banner der islamischen Staaten hat nichts mit dem Islam zu tun. Das ist eine Geschichte, die hat der Osman der Erste wahrscheinlich eingeführt. Er hat gelebt 1258 bis 1326, war der Begründer der osmanischen Dynastie und der hatte wohl einen Traum. Und in diesem Traum hat er eine Mondsichel gesehen, die sich von Okzident zu Orient gespannt hat und ihm quasi die Vision gegeben hat für sein Weltreich. Also nicht mit dem Mondsichel in den Wappen argumentieren, wenn er denkt, es könnte etwas mit dem Mondgott zu tun haben. Nun kommen wir zum Christentum. Wie ist es da? Da haben wir ja im Prinzip die Geschichte mit Jesus, der für uns im Prinzip der zentrale Name ist. Jesus, so sollte ihn Maria und Josef nennen, wahrscheinlich sollten sie ihn eher Jeshua nennen, weil das war das aramäische Entsprechung von Jesus. Und das war die Kurzform von Jehoshua, aus dem Hebräischen. Jehoshua, das kennt, den kennen wir, nämlich aus dem Buch Josua, aus den Mosebüchern. Da kommt ein Jehoshua vor. Und im Griechischen steht dort auch Jesus. Also Jesus kommt im Alten Testament schon vor, verbunden mit dem Josua des Alten Testamentes. Es gibt da nochmal einen berühmten Josua im Buch Sacharja, meine ich, oder Haggai, als Hohepriester. Nun, Josua bedeutet, wenn ihr ein bisschen euch auskennt, es bedeutet, Jahwe rettet. Jahwe rettet. Also in Jesus ist der Name Gottes, so wie er ihn offenbart hat und so wie er auch genannt werden wollte, so hat Gott diesen Namen dann im Prinzip in Jesus wieder platziert. Jesus ist die Sichtbarwerdung von Jahwes Heilwillen. Er ist das sichtbare, greifbare, personifizierte, göttliche Heil. Von dieser Tatsache lesen wir dann in Apostelgeschichte 4, 10 bis 12. So sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Da ging es um die Heilung des Mannes an der schönen Pforte, der dort lahm gelegen hat und den Petrus mit diesem Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesu Christi steh auf und geh. Um diese Heilung ging es. Und diese Heilung war geschehen im Namen Jesu Christi von Nazareth. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Jahwe ist Heil. Das ist der Name, durch den wir selig werden sollen. Kein anderer Name. Wenn wir uns fragen, welche Rolle Jesus im Judentum und im Islam spielt, und da könnte man sagen, in all den anderen Religionen auch, dann muss man sagen, im Judentum, im Islam ist Jesus ein Prophet. Schon ein etwas besserer, weil der hat Wunder getan und der ist nicht gestorben, aber er ist ein Prophet. Im heutigen, echten Judentum ist er noch nicht mal das. Da ist er ein Hochstapler und ein Gotteslästerer. Säkulare und liberale Juden, die sind mit Jesus ein bisschen differenzierter, aber das liegt letztendlich daran, dass sie ihr Judentum nicht wirklich ernst nehmen. Ja, für die ist Jesus halt ein Lehrer mit hohen moralischen Ansprüchen, der durchaus auch was zu sagen hatte, aber er ist auch für sie nicht der Sohn Gottes. Jesus ist tatsächlich die Person, an der sich die Geister scheiden. Wir können mit den Vertretern wahrscheinlich aller monotheistischer Religionen sehr gut einen Dialog führen über Gott, solange nur wir über Gott reden und nicht über Jesus. Solange wir nicht darüber reden, über die zentrale Frage, nämlich, wie werde ich gerecht vor Gott? Also, wie bekomme ich einen Zugang zum ewigen Leben? Das ist die alles entscheidende Frage. Du kannst mit ihnen über die Praxis des Gebets, über Fasten, über alles Mögliche kannst du reden. Aber wenn es um die Frage geht, wie komme ich zu Gott, bekomme ich einen gnädigen Gott? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. In Jesaja lesen wir davon, und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Einstoßes, also Jesus, und zum Fels des Strauchens für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Jesaja 28, 16. Darum so spricht der Herr, Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Die sprechen von Jesus. Wie wissen wir das, dass die von Jesus sprechen, diese Stellen? Weil Paulus sie zusammenfasst in einem Vers. In Römer 9, 33 lesen wir, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jesus selbst nimmt Bezug auf diesen Eckstein, auf diesen verworfenen Eckstein, von den Menschen verworfenen Eckstein. In Matthäus 21, 42 bis 44 zitiert er Psalm 118, 22 und Jesaja 8, 15. In einer ähnlichen Weise wie Paulus, wie wir es hier bei Paulus sehen. Ja, und da sehen wir, wie die neutestamentlichen inspirierten Leute, wie Jesus und Paulus, die Freiheit hatten und die Leitung vom Heiligen Geist, aus dem Alten Testament unterschiedliche Verse miteinander zusammenzuschauen und sie dann als Lehre zu bringen. Diese Freiheit und Autorität, die hatten die. Wir müssen uns entsprechend im Neuen Testament dann an der Auslegung dessen, was wir im Neuen Testament lesen, dann an die Auslegung vom Alten Testament machen. Also wir haben hier ein Stück weit ein Vorbild. Neulich habe ich mit jemandem über alles Mögliche geredet, unter anderem über Heilsgewissheit, weil es hat mich interessiert. Hör mal, wie bekommt ihr eigentlich in eurer Richtung, wie bekommt ihr da Heilsgewissheit? Und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann habe ich ihm erzählt, was wir hier denken, wie wir Heilsgewissheit bekommen. Dass wir glauben, dass unsere Gerechtigkeit, unsere Gotteskindschaft nicht eine Sache unseres Tuns, unserer Leistung ist, sondern eine Sache der glaubensvollen Annahme von Gottes Gnade. Und es war interessant, was dann passiert ist. Danach wurde das Gespräch von Seiten meines Gesprächspartners relativ abrupt abgebrochen. Nicht unfreundlich, aber doch deutlich bestimmt. Er hatte genug gehört. Mir ging es wie Paulus, ach, davon wollen wir ein andermal hören. Jesu Tod und das damit verbundene Geschenk seiner Gnade scheidet die Geister. Es ist einfach so. Warum? Es nimmt dieses Geschenk, das nimmt uns jedwede Möglichkeit, selbst etwas dazu hinzufügen. Es nimmt uns die Möglichkeit, stolz zu sein. Religion, und damit meine ich Religion, nicht Glaube. Religion, auch die monotheistischen Religionen des Islams, des Judentums, der Zeugen Jehovas, der Baha'i und wie sie alle noch heißen mögen. Alle diese Religionen stellen die menschliche Leistung, das, was du bringen musst, das, was du tun musst, in den Mittelpunkt. Sie appellieren an den Stolz des Menschen, an seinen Ehrgeiz, an seine Bereitschaft, etwas leisten zu wollen und auch etwas leisten zu können. Aber das ist Religion. Das ist Religion von wem? Von? Es ist Religion vom Teufel. Es ist die Religion Satans. Der Satan wurde stolz. Der Satan hat den Menschen zum Stolz verführt. Ihr werdet sein wie Gott. Stolz hat nichts mit Christentum zu tun. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Gott will uns erhöhen, aber zu seiner Zeit. Wir glauben hier, und ich hoffe, ich kann es so deutlich wie möglich machen, wir glauben hier, dass wir, wenn wir uns demütigen, wie Jesus sich für uns gedemütigt hat, der der Allerniedrigste wurde, und wenn wir in dieser Demut auf sein gnädiges Erbarmen hoffen, dass wir dann seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Sündlosigkeit geschenkt bekommen und die Gotteskindschaft und das himmlische Erbe, das ewige Leben. Auf der Basis dessen, dass wir uns demütigen. Ich habe neulich einen russisch-orthodoxen Priester gehört bei YouTube. Es hat mich interessiert, was die eigentlich glauben, die Orthodoxen. Und da hat er gesagt, dass wir Evangelischen, und da habe ich mich natürlich angesprochen gefühlt, dass wir Evangelischen bei der Gnade hängen geblieben sind. Ja, für die sind wir die Hängengebliebenen bei der ersten Stufe. Es gibt noch drei, also es gibt insgesamt drei Stufen. Die erste Stufe, Gnade. Und da sind die Evangelischen hängen geblieben. Die Katholiken sind bei der zweiten Stufe hängen geblieben, nämlich bei der Heiligung als Mitglieder der Kirche. Und nur die Orthodoxen, die haben es geschnallt, dass es noch eine dritte Stufe gibt, nämlich die der Vergöttlichung. Unter Vergöttlichung verstehe ich jetzt mal, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich die Vollendung der Heiligen mit und nach der Wiederkunft Jesu. Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Unsere Vollendung, unser in Jesu Bild verwandelt werden, findet ja letztendlich dann statt, wenn wir ein Auferstehungsleib bekommen und wenn alles weggetan wird, was noch zu unserer irdischen Existenz gehört. Wenn der geistliche Mensch auch mit einem geistlichen Leib überkleidet wird. Also, durchaus eine gute, vernünftige Theologie eigentlich. Ja, die glauben nicht, dass der Mensch Gott wird. Also bitte versteht das nicht falsch. Bei der Vergöttlichung geht es da nicht um, wir werden Gott sein, sondern wir werden in das Bild zurückverwandelt, was Gott ursprünglich von uns hatte, als er uns geschaffen hat. Aber bei dem, was ich da gehört habe, habe ich mich gefragt, hat der gute Mann wirklich die protestantische, die evangelische Gnadenlehre wirklich verstanden? Hat er wirklich verstanden, was Gnade in ihrer umfassenden Bedeutung ist? Gnade ist nicht nur der Eintritt ins Reich Gottes. Gnade ist, das ist die totale Existenz des Christen. Wir kommen durch Gnade ins Reich Gottes, wir leben durch Gnade im Reich Gottes und wir werden die Ewigkeit verbringen in der Gnade Gottes. In Psalm 136 ist 26 Mal zu lesen, denn seine Gnade währet ewiglich. Wenn die Gnade nicht aufhört, dann hört sie auch für uns nicht auf, von Bedeutung zu sein. Wir brauchen die Gnade zum an Jesus glauben, zum für Jesus leben, und zum mit Jesus leben in der Ewigkeit. Wir werden in Ewigkeit nicht ohne die Gnade Gottes leben und existieren können. Glauben Moslems, Juden, Christen an denselben Gott? Was meint ihr? Nach dem, was ich euch jetzt vorgeführt habe, vorexerziert habe, glauben die an denselben Gott? Ich glaube nicht. Ich würde sogar sagen, mit Bestimmtheit nicht. Denn sie glauben nicht an Jesus als den Sohn Gottes. Sie glauben nicht an Jesus als unseren Erlöser. Und deshalb stolpern sie über ihn, sie fallen auf ihn und werden von ihm zermalmt. Die Frage ist, wollen wir das? Wenn wir es nicht wollen, dann müssen wir ihnen die gute Nachricht von Jesus von der freien, grenzenlosen, never-ending Gnade von Gott, Mensch geworden in Jesus Christus, erfahrbar, erlebbar, annehmbar in Jesus Christus erzählen. Aber die meisten von uns wissen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht. Das hatte schon Jesus gesagt. Die rufen auch keinen Arzt. Also wenn ich gesund bin, dann gehe ich nicht zum Arzt. Oder? Heutzutage schon gar nicht, wenn dort mehr Kranke hocken und man als Gesunder sich dann je nachdem ansteckt. Also bleibt man lieber zu Hause, bis es halt nicht mehr anders geht. Nur die Kranken, die Schwachen, die am Boden angekommen sind, denen keine Kraft, keine eigene Stärke, keine Hoffnung und kein Wille geblieben ist, die erkennen, dass sie sich eben nicht am eigenen Schopf aus dem Dreck ziehen können. Die erkennen, dass sie einen Erlöser brauchen, der alles für sie tut. Und das ist demütigend. Deshalb gibt Gott dem Demütigen Gnade. Tim hat von einem Missionar vorgelesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt an die Geschichte. Ein Missionar, der einer Indianerin begegnet. Die war im elenden Zustand. Und dann hat er sich mit ihr unterhalten, hat ihr gesagt, ich lehre dich ein Gebet. Das Gebet war, Herr, zeige mir, wie ich bin. Was war das Ergebnis? Ging es ihr besser? Nee, die war noch liederlicher dran. Es ging ihr noch dreckiger. Warum? Weil sie erkannt hat, wie sie wirklich war. Sie hat gedacht, mir geht's dreckig. Ich bin der Arme. Aber wenn Gott uns zeigt, wer wir sind, dann sehen wir unser Herz, nicht nur unsere Umstände. Dann sehen wir unser Herz, wie unser Herz ist, was in unserem Herzen drin ist. Und das hat sie noch mehr in den Keller geschickt. Das nächste Mal, als er wiederkam, hat er gesagt, so, jetzt lehre ich dich noch ein anderes Gebet. Herr, zeige mir, wer du bist. Und das Interessante war, er hat sie dann aus den Augen verloren, hat sie Jahre später wieder getroffen und diese Frau war komplett verändert. Es war wie eine neue Person. Warum? Weil sie gesehen hat, wer Gott ist und was Gott aus ihrem Leben machen kann. Und es dann auch gemacht hat. Wenn du und ich wissen, wer wir sind und wer Gott ist, dann ändert sich unser Leben radikal. Und wenn du wissen willst, welcher Gott der wirkliche Gott ist, der echte Gott, der wahre Gott, dann bitte Jesus, dir zu zeigen, wer du bist. Und ich garantiere dir, dass du einen Blick auf dich bekommst, den wirst du nie mehr vergessen. Wenn er dir zeigt, all die dunklen Ecken in deinem Herzen, all den Groll, all den Neid, all die Missgunst, all die Habgier, all die Unzufriedenheit, all die Sünde, wenn er dir das zeigt, dann magst du gar nicht mehr hingucken. Aber dann weißt du, wer du bist. Jemand, der Erlösung braucht. Und dann kannst du ihn bitten, dir zu zeigen, wer er ist. Und du wirst ihn als deinen Arzt, als deinen Erlöser, als deinen Freund, als deinen göttlichen Herrn erkennen. Und du wirst ihn gerne annehmen und gerne ihm dein Leben geben. Und Jesus, darum bitte ich dich, dass du uns immer wieder neu zeigst, wer wir sind. Und ich bitte das für uns alle, für uns, die wir schon langjährige Christen sind und manchmal meinen, wir hätten es gefressen, wir hätten es geschnallt, wir wüssten, wie es geht. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wer wir sind, wer wir immer noch sind, wo wir immer noch Reinigung brauchen, wo wir immer noch Vergebung brauchen, wo wir immer noch vergeben müssen, wo wir immer noch unversöhnlich sind. Und Jesus, ich bitte dich auch darum, dass du uns zeigst, wer du bist. Wie heilig, wie makellos und wie mächtig du bist. Uns und unsere Schuld, unsere Sünde zu tilgen, uns frei zu machen von allem, was uns noch hindert, dir ganz nachzufolgen. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jedem Einzelnen jetzt dienst, dass du an seinem Herzen jetzt dienst, dass du sein Herz berührst. Ich bitte dich darum, dass du uns erkennen lässt, wer wir sind und wer du bist. Um deines Namens Jehoshua willen. Amen.